In der heutigen Folge in Superform geht es um das Thema Schattentöchter. Das sind Frauen, die zur Prostitution gezwungen werden. Eine Bitte, teilt den Film an Freundinnen. Das ist so ein Thema, das so wichtig ist. Diese Anmache, die zum Teil übers Internet erfolgt und dann eine Beziehung vorgegaukelt wird, um dann in die Prostitution zu führen. Das ist unglaublich. Also ich hatte solche zum Schweiß manchmal, als ich die Story hörte von Alyssa. Ich bin dankbar, dass sie so offen und ehrlich darüber gesprochen hat, was da passiert und wie sie dazu gekommen ist, Schattentöchter e.V. zu gründen. Ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass Frauen aus dieser Situation rauskommen.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Oder was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet. Das hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen.
Egal wie abgedreht das war.
Mir war der Begriff Schattentöchter, muss ich ehrlich sagen, nicht bekannt.
Also wir waren damals auf der Suche nach einem Namen gewesen und wir haben uns mit einer Gruppe von Frauen damals beschäftigt mit dem Thema Zwangsprostitution. Und das, als wir einen Namen für dieses Projekt gesucht haben, das war uns dann irgendwie ein Herzensanliegen, dass wir sagten, wir brauchten einen Namen, der das irgendwie widerspiegelt. Und was wir finden, ist, dieses Rotlichtmilieu ist eigentlich ein Licht, es ist bunt, es ist grell und so weiter. Aber dennoch sehen wir halt, dass diese Frauen eigentlich im Schatten der Gesellschaft sind. Weil sie werden nicht als Frauen in Gefahr wahrgenommen, sondern sie werden einfach nur in diesem Rotlicht wahrgenommen, blinkend, glitzernd und so weiter und so fort, lächelnd und so. Und das ist aber ein ganz anderes Bild, was wir von ihnen bekommen haben. Und im Endeffekt sehen wir, dass diese Frauen vielleicht gesehen werden von Menschen, aber nicht als das, was sie wirklich sind, nämlich oft Opfer von Menschenhandel und von Zwangsprostitution. Und sie leben irgendwie ein Leben im Schatten der Gesellschaft, nehmen oft gar nicht an gesellschaftlichem Leben auch teil. Einerseits, weil es die Zwangssituation nicht zulässt, andererseits, weil es die Arbeitszeiten und die Arbeitsbedingungen nicht zulässt und sind dadurch einfach oft dennoch ungesehen in der Gesellschaft. Und das war unser Ziel, dass wir sie ins Licht reinholen, dass sie gesehen werden, dass sie wahrgenommen werden mit all dem, was sie ausmacht und mit dem, was sie auch an Geschichte mit sich bringen und dass sie dann ins Licht kommen dürfen.
Wie fing es an, dass ihr das gesehen habt? Habt ihr zufällig Kontakt mit einer Prostituierten bekommen oder mit einer Zwangsprostituierten? Oder?
Nee. Es war ganz interessant, weil wenn ich zur Arbeit fahre oder damals zur Arbeit gefahren bin, war es so, dass ich schon jahrelang an zwei Wohnmobilen vorbeigefahren bin, wo Prostitution gelaufen ist.
Und rosa Luftballons oder nee, Herzen?
Herzchen.
Herzchen, okay.
Und dann war es so, dass mir das überhaupt nichts ausgemacht hat, weil ich dachte, ist Prostitution und es wird, also ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, ob es freiwillig ist oder unfreiwillige Prostitution. Mhm. Und das ging über Jahre so. Das war mein täglicher Arbeitsweg hin und zurück, dass ich da vorbeigefahren bin. Und dann vor knapp 3 Jahren jetzt war es so, dass ich bin da vorbeigefahren und es war ganz komisch, weil mein Herz erschüttert wurde. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich habe gemerkt, mein Herz fängt an zu rasen. Ich habe da hingeguckt, ich wusste, irgendwas stimmt nicht damit. Und so ging das über Wochen, jedes Mal, wenn ich da vorbeigefahren bin. Und
also du hast nicht angehalten, sondern du bist einfach
durchgedüst? Nein, ich bin einfach vorbeigefahren. Und das war halt am Ortsrand gewesen.
Ja.
Und ich habe erst gedacht, ist hier sonst irgendwas? Irgendwas war komisch gewesen. Ne? Und dann habe ich halt gedacht, es muss wahrscheinlich irgendwas mit diesem Wohnwagen zu tun haben. Ich hatte null Kontakt zu Prostitution, hatte also nie was damit zu tun gehabt, bin sehr behütet aufgewachsen und also war mir, ich hatte gar keinen Berührungspunkt irgendwann mit dem Rotlicht gehabt.
Hast du angehalten?
Nein.
Okay.
Aber ich habe angefangen zu beten.
Okay, ja, auch nicht schlecht.
Und ich hab,
auch gut.
Ja, und ich habe gebetet und habe gesagt, Herr, wenn du irgendwas damit möchtest, dann musst du mir sagen, was ich machen soll. Weil das sind Wohnwagen, ich kann nicht einfach dahin fahren.
Naja gut, das ist ein Job.
Genau, und ich habe halt wirklich auch gedacht, die machen das freiwillig, was soll ich bei einer Prostituierten? Das war mir ein völliges Rätsel gewesen. Und dann habe ich das so Wochen, also ich weiß nicht, oder 2 Monate vielleicht einfach so mit mir rumgetragen und wusste nicht was und wie. Und ich hatte damals die Leitung für eine Frauenarbeit gehabt, mit einfach, wo wir haben Veranstaltungen organisiert für Frauen zum Auftanken und damit sie einfach da sein können, mal aussteigen können, aus dem Alltag was mitnehmen können und so. Und das war mein Herzschlag gewesen und ich liebe das immer noch, obwohl ich das jetzt nicht mehr mache. Und mein Herzschlag war damals, dass wir uns mit den verschiedenen Frauenarbeiten, die es bei uns in der Region gibt, einfach verbinden Und dass nicht jeder seine eigene Suppe kocht, sondern dass wir uns so ein bisschen austauschen. Da habe ich mich mit einer getroffen, die Leitung hatte von einer anderen Frauenarbeit. Und ganz zum Schluss habe ich ihr erzählt, weil ich auf dem Weg zu ihr wieder an den Wohnwagen vorbei musste, dass irgendwas im Gange ist und ich weiß nicht was. Und dann hat sie damals gesagt, wie interessant, weil sie kannte eine Frau, die in Hamburg in einem Schutzhaus gearbeitet hat für Frauen, die aus der Zwangsprostitution ausgestiegen sind. Mhm. Und die war inzwischen wieder zurück bei uns in der Region gewesen. Und diese okay. Frau, die dort gearbeitet hat. Und die hat mich dann mit ihr verbunden, hat mir die Nummer von ihr gegeben und dann haben wir uns getroffen und dann hat die erzählt, was wirklich Prostitution ist. Und dann war noch eine Freundin von mir dabei gewesen und mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ne?
Lass mal mein Gesicht auch rausfallen.
Ja, also das im Endeffekt, und das ist auch das, was wir jetzt erleben, die Großzahl der Prostituierten machen das nicht freiwillig. Also es gibt unterschiedliche Schätzungen von Leuten, die schon lange in dem Milieu arbeiten, die irgendwo zwischen 50% und 95% sind. Und wenn ich nur denke, wie viel Arbeit aller Prostituierten, dass sie Zwangsprostituierte sind. Das sind riesengroße Zahlen, weil wir unfassbar viele Prostituierte bei uns haben.
Wenn wir über das Wort Zwangsprostitution sprechen, heißt es, dass sie in einem Zwang steht ihres Lebens, der sie dazu bringt, sich zu prostituieren? Oder heißt das, dass da ein Freier ist, der sie dazu zwingt, sich zu verkaufen und dann ihr das Geld abnimmt? Oder heißt es, wenn sie es nicht macht, wird sie bedroht mit dem Leib und Leben? Was bedeutet Zwangsprostitution?
Ja, im Endeffekt kommt alles zusammen, aber es ist eine Zwangssituation, dass sie unter Druck stehen, diesen Beruf ausüben zu müssen, weil da Zuhälter im Hintergrund sind, die verlangen, dass ein gewisses Geld pro Tag reinkommt, die verlangen, dass alles Mögliche an Praktiken von den Frauen gemacht werden müssen. Das ist kein selbstbestimmtes Arbeiten, die Frauen arbeiten nicht auf eigene Rechnung, die haben keinen Arbeitsvertrag in den meisten Fällen, die sind nicht versichert, oft nicht angemeldet und sind halt über ausbeuterische Verfahren irgendwie in die Prostitution gelangt.
Die kommen nicht aus Deutschland, oder?
Die meisten nicht. Es gibt deutsche Frauen in der Prostitution, aber die meisten nicht. Die zumindest in unserer Region, wo wir aktiv sind. Was aber häufig ist, und das ist aber bei den internationalen Frauen genauso wie bei deutschen Frauen der Fall, dass die nicht nur jetzt über Ausbeutung zum Beispiel einer schwierigen finanziellen Situation angelockt wurden durch ein falsches Angebot und dadurch nach Deutschland gekommen sind, sondern es gibt viele Geschichten, die wir kennen von Frauen, die über so Loverboy-Maschen in die Prostitution gekommen sind. Das heißt, dass es ist eigentlich ein Zuhälter, der die Frauen anspricht.
Und sagt, hey, du siehst toll aus und können wir uns nicht mal treffen. Und,
große Liebe vorgespielt, ja, das ganze Traum. Programm, Geschenke, große Versprechungen, der Himmel auf Erden mit einer gemeinsamen Zukunft.
Und dann sitzen die in Osteuropa oder wo?
In Osteuropa oder in Deutschland.
Oder in Deutschland.
Genau.
Und haben Hoffnungen?
Genau, haben Hoffnung auf die Beziehung, auf den Mann, auf Traumehe und auf alles, auf eine gute Zukunft.
Ist ja normal.
Also es ist genau, es ist auch voll verständlich.
Ja, klar.
Und es sind halt oft noch junge Frauen, ne? Junge Frauen, die davon betroffen sind, auch bei uns in Deutschland. Junge Frauen, die bei uns auf die Gymnasien gehen, das ist jetzt nicht irgendwie gesellschaftsschichtabhängig oder irgendwas, ne? Sondern es sind junge Frauen, die aus Familien kommen, die womöglich ganz sind, womöglich zerrüttet sind, die aus allen gesellschaftlichen Schichten grundsätzlich kommen, denen die große Liebe vorgegaukelt wird. Und dann kommt meistens die gleiche Masche. Irgendwann kommt nämlich dann der entsprechende Zuhälter an und sagt, dass es ein Problem gibt und dass er Schulden hat. Und dann geht es weiter und dann kommt das
Gespräch. Du Schatz, ich habe Schulden.
Genau.
Kannst du mir helfen?
Genau.
Nein.
Ja. Und dann ist oft die Ansage, wenn du einmal mit demjenigen schlafen würdest, dann wäre mir schon ein Großteil meiner Schulden irgendwie erlassen. Und das ist schon der erste Kunde. Das ist nicht jemand, wo tatsächlich, also diese Schulden sind fiktiv, das gibt es nicht. Und dann werden die Frauen weiterverkauft, manchmal werden Aufnahmen gemacht von den Frauen, damit Druckmittel da sind, es ist Gewalt, es ist Nahrungsentzug, es ist Drogen, es ist alles.
Alisa, ich kenne mich nicht aus.
Mhm.
Ich empfinde, dass es nur so, wenn da so ein Mädchen kommt und denkt, es ist die große Liebe, kriegt Geschenke. Aber wie kann die dann, wenn der Typ ihr Prinz ist, mit einem anderen schlafen?
Weil sie das im Endeffekt für ihn macht. Weil die emotionale Abhängigkeit vorher, das geht ja eine ganze Weile, bis das zum ersten Mal überhaupt dazu kommt.
Ist da auch dann ein größerer Altersunterschied?
Oft, ja. Also man kann das nicht pauschal sagen, dass das immer so und oder so ist. Ne? Aber das sind Mädels vom Teenie-Alter bis meistens eher junges Erwachsenenalter. Und die Männer sind oft, sagen wir mal, ab 30, ab 25, ab 30 aufwärts. Also da hat man schon nicht selten einen Altersunterschied von 10 Jahren. Das ist dann auch der Mann, der schon ein bisschen älter ist, der ein tolles Auto fährt, der entsprechend Finanzen hat, um tolle Geschenke zu machen. Und das macht natürlich alles was mit den Mädchen. Ne? Boah. Dann geht das eine ganze Weile, bis eine richtige emotionale Abhängigkeit eben auch da ist. Und dann kommt der nächste Schritt dann. Ne? Und das ist nicht selten, dass wir das hören von den Frauen, denen wir begegnen.
Sind da dann auch Drogen im Spiel wahrscheinlich?
Ja. Drogen als Druckmittel, Drogen, ja, wo gefordert wird, dass die eingenommen
Prügel
werden.
Auch,
Prügel, Nahrungsentzug, alles Mögliche.
Die stürzt sie dann vom Himmel in die Hölle?
Ja, definitiv. Ja.
Und dann wird aus einem mal angebliche Schutzschlafen,
genau,
wird dann Zwangsprostitution.
Genau.
Du, und dann wird der vom Engel zum Teufel.
Genau.
Und dann sind sie zerbrochen, oder?
Mhm. Vollkommen zerbrochen. Weil alles bricht zusammen und sie sind in diesem gewalttätigen Milieu gefangen und die trauen sich oft nicht raus.
Ja,
was auch
Scham,
verständlich
oder?
Ist. Natürlich, Vollscham.
Kann man sagen, das sind Mädels, die oder gibt es da bestimmte Typen von Frauen, die da drauf eher anspringen?
Grundsätzlich ja, aber es betrifft halt nicht alle. Ne? Aber die vielleicht im Selbstbewusstsein nicht so tough sind. Mhm. Ne? Wo man merkt, okay, die Männer, die das machen, sind ja auch nicht blöd.
Ja, die suchen, ne?
Die
sich
schauen sich natürlich schon Frauen.
Die haben ein Beuteschema.
Genau. Und wenn das ein Mädchen ist, was vielleicht in ihrer Identität ein bisschen hadert, mit ihrem Selbstwert zu tun hat und so eine junge Frau bekommt dann solche Geschenke, solche Aufmerksamkeit, solche Liebeszusagen,
ja,
dann ist das kein Wunder.
Werden die auch im Internet geangelt?
Mhm. Ist ja ein leichtes Profil, ne?
Das ist lässig.
Ja.
Wie du sagst, sie sind ja nicht doof. Mhm. Die haben ja eine Masche.
Genau.
Die ist ja, die hat ja funktioniert bisher.
Genau.
Was rätst du diesen Mädels, wie sie sich schützen können?
Mhm.
Oder ist es völlig... Mhm. Ich meine, wir sprechen hier über Sehnsüchte.
Also es gibt Unterschiedliches.
Boah.
Einerseits braucht es natürlich Aufklärungsarbeit, ne? Dass es so eine Masche überhaupt in Deutschland gibt und dass die Mädels aufgeklärt sind.
Mhm.
Weil, dass jemand darauf reinfällt, auf so Liebesbekundungen, das kann gut sein und das kann auch in Zukunft einfach sein. Aber dass man diese wiederkehrende Masche irgendwann erkennt. Spätestens, wenn es mit diesen Schulden kommt, wenn du einmal mit dem schlafen würdest, wenn es echte Liebe ist, ist es das nicht.
Mhm.
Spätestens, dass dann alle Alarmglocken angehen, das ist das Ziel auch von Aufklärungsarbeit für uns auch. Es kann immer wieder sein, dass Mädchen in solche Arme gelangen von solchen Typen.
Und
aber dass es erkannt wird.
Ja, genau. Und nicht jeder, der, sagen wir mal, 32 ist und seine Freundin beschenkt, ist ein potenzieller Zuhälter.
Genau.
Aber das Schema zu erkennen, nämlich es kommt der Punkt, wo er sagt, hey, ich habe Schulden und du musst mit dem schlafen, dann muss...
Genau. Und dann den Mut zu haben, wieder zurückzugehen zu Eltern, zu Vertrauenspersonen und so weiter und so fort. Ne?
Dann hast du womöglich Eltern, die sagen, du bist eine Schlampe, wussten wir doch, dass es nichts ist. Du treibst ja quasi das Kind dann zurück.
Ja, kann passieren. Ne?
Boah.
Und andererseits braucht es halt junge Leute, die... Und das ist schwierig, gerade in so Phasen von Teenagerjahren, Jugendjahren und so, die so feststehen einfach. Und die etwas in dem Alter womöglich auch zu viel verlangt ist.
Wollte grad sagen,
aber dass die nicht auf sowas reinfallen.
Stell dir mal vor, du bist jemand, der nicht so selbstbewusst ist. Und auf einmal hast du einen Typ, der mit dem Daimler auch vorfährt. Und auf einmal hast du, was weiß ich, ein iPhone.
Ja, genau.
Ja, hat mir mal ein Freund geschenkt.
Genau.
Und du bist auf einmal begehrt in deiner Umgebung oder angesehen. Ja. Was ja nicht wahr ist, aber,
aber
man
es
denkt.
Ist Bild, genau.
Ach, ist es schwer. Mhm. Mädels.
Bitte.
Bitte.
Ja. Aufpassen.
Ja.
Ja. Weil die sind oft nicht auf den ersten Blick zu erkennen, logischerweise. Ne?
Die Prinzen haben unter ihrer Weste auch oft eine Schlägerkutte.
Ja. So ist es. Und das halt auch in Deutschland.
Und jetzt kommen wir wieder zurück zur Alissa, die an den Prostituiertenwägen vorbeifährt.
Genau.
Oh, wir können ja springen, thematisch.
Ja, klar.
Kein Problem. Also du fuhrst vorbei, da tritt mir ja der Zornschweiß auf die Stirn. Ja. Vor allem, wenn du dann auch Töchter hast. Und
genau.
Also du, sorry, ihr habt dann gesprochen und ja, dir wurde das Herz geöffnet quasi, genau, durch die Berichte.
Also einfach so die zu sehen, okay, was bedeutet Prostitution eigentlich wirklich, ne? Weil ich wirklich dachte, das ist doch wenn nicht allen Fällen freiwillig Prostitution. Die Frauen werden doch nicht dazu gezwungen werden. Das war mir fremd, ne? Also allein dieser Gedanke war mir fremd, dass
mir
das
auch
so sein könnte.
Wir kommen im Club.
Und also wir sind ja nicht irgendwie in Südostasien oder so, ne? Sondern halt hier.
Es gehört ja nicht zum unmittelbaren Umfeld. Ne?
Genau.
Also es gibt, oder nicht in mein unmittelbares Umfeld.
Ja, in meins auch nicht.
Und jetzt werden die dazu gezwungen.
Genau. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wenn wir jetzt wissen, dass das vor unserer Haustüre auch passiert, was ist unsere Verantwortung jetzt? Ne? Und dann habe ich gesagt, woher, wenn ich da tatsächlich irgendwas machen sollte, dann brauche ich
Leute.
Sag's jetzt und ich brauche Leute.
Uh-huh.
Weil wir brauchen ein Team, weil im Endeffekt, wir waren am Anfang dann mit ein paar wenigen Leuten und wir haben gesagt, okay, wir müssen zu diesen Frauen raus. Wir haben mit anderen Hilfsorganisationen gesprochen, weil wir hatten ja keine Ahnung von nichts. Wir haben gesagt, wie macht man das eigentlich?
Ne? Nur ein Herz im Prinzip,
genau,
oder?
Wir können ja nicht einfach da hingehen. Und die haben gesagt, doch, genau. Und wir sind, nein.
Ach.
Genau. Und dann haben wir einfach uns getroffen und haben überlegt und haben gebetet und haben einfach gesagt, boah, keine Ahnung, was wir machen sollen. Ne? Und dann hat der Herr innerhalb von 3 Monaten...
Der Herr ist
Frauen,
Gott.
Der Herr ist Gott, mein Gott, genau. Und 10 Frauen zu mir geschickt, die ich zum größten Teil vorher noch nie in meinem Leben gesehen habe, die gesagt haben, wir haben gehört, du hast ein Herz dafür, wir haben auch ein Herz dafür. Und dann waren wir 10 Leute innerhalb von wenigen Monaten. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir genug Leute. Wir gehen raus auf die Straßen, wir gehen dahin an die Orte, wir gehen an die Wohnwagen, wir gehen an die Bordelle und wir suchen den Kontakt zu den Frauen.
Hast du Angst, oder?
Ja. Also was heißt Angst, aber
also so
Respekt und so eine Ungewissheit, weil wir sind halt von den anderen Organisationen auch so ermutigt worden, einfach, ne? Einfach zu gehen und mal zu machen. Ne?
Und wo gingt ihr da hin?
Zu diesen Wohnwagen, wo ich immer vorbeigefahren bin.
Zu wie viel?
Damit haben wir angefangen, immer zu zweit.
Okay.
Weil alleine ist, muss
ja,
nicht sein und zu dritt ist zu viel.
Lass uns mal zum allerersten Mal zurückgehen. Du gingst also an diesen Wohnwagen.
Ja.
Klopf, klopf, klopf.
Ja.
Geht die Tür auf und dann?
Ja, komische Blicke. Weil was machen 2 Frauen an dem Wohnwagen einer Prostituierten? Ne?
Hatte sie ihren Körbchen dabei? Mit
was,
Kuchen und Kaffee und Tee? Oder?
Ich weiß nicht mehr, was wir genau dabei hatten, aber wir hatten irgendein Kosmetikprodukt dabei. Die mit mir dabei, würde es wahrscheinlich noch wissen.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob wir eine Handcreme oder eine Bodylotion oder ein Duschgel, irgendwie so, irgend so ein Kosmetikprodukt hatten wir in der Hand. Und haben das ein bisschen eingepackt gehabt und so irgendwie nicht zurecht gemacht. Aber wir sind auch schon mit Kuchen dahin und mit anderen Sachen. Und genau. Und haben einfach gesagt, wir wollten nach ihnen schauen kommen, ob es ihnen gut geht, ob sie irgendwas brauchen. Und genau. Und dann haben wir ganz, ganz kurz Smalltalk gehalten mit der einen, mit der anderen. Und wenn man mehrmals dahin geht und die Frauen wissen, man kommt wieder und man ist nicht einfach irgendwer, der vorbeikommt, dann entsteht Beziehung. Ne?
Wöchentlich?
Wir sind am Anfang wöchentlich gegangen. Für den Ort haben wir dann gemerkt, dass es zu viel ist wöchentlich.
Mhm.
Dann haben wir es ein bisschen umgestellt, dann sind wir mal 2 wöchentlich gegangen. Und im Endeffekt gehen wir aber inzwischen an die meisten Orte wöchentlich.
Mhm.
Weil das einfach diese Kontinuität wichtig ist, damit die Frauen wissen, okay, an dem und dem Tag, an dem und dem Abend kommen die Frauen wieder.
Hattet ihr von vornherein vor, als Frauengruppe das Thema Zwangsprostitution anzugehen oder generell Hilfe anbieten, egal ob die jetzt unter Zwang steht oder Druck ist, ausübt oder.
Ja, im Endeffekt kann man das ja von außen erst nicht unterscheiden.
Mhm.
Das heißt, wir wissen am Anfang nicht, unter welcher Zwangssituation diese Frau das macht. Dass das für eine Frau, die so viele Kunden pro Tag bedienen muss, immer aus irgendeiner oder in den meisten Fällen aus irgendeiner Drucksituation raus entsteht und dass man das wahrscheinlich nicht so sehr freiwillig macht und weil man diesen Job so mag. Das haben wir uns gedacht, aber wir konnten von Anfang an ja nicht unterscheiden. Diese Frau ist jetzt eine Zwangsprostituierte und die ist keine und so. Das heißt, wir kommen an die Wahrheit ja nur dran, wenn wir an den Frauen dran sind.
Mhm.
Und oft ist es so, dass wir eine Lebensgeschichte erzählt bekommen und ein paar Monate später kommt die andere und ist die Wahrheit.
Ah, die erzählt euch erstmal eine Geschichte.
Nur so oberflächlich war es, manchmal stimmen die Sachen auch nicht und dann kommt es aber irgendwann in die Tiefe.
Ah.
Weil die erzählen ja nicht direkt, wie sie zum Beispiel auch in den Job reingekommen ist. Das ist auch gar nicht Ziel von den ersten Treffen.
Ja.
Wenn sie das erzählen, Gerne, aber das ist nicht das, was wir jetzt irgendwie so abfragen, weißt du?
Und wie kam es dann zu der Ausrichtung Zwangsprostitution und Schattentöchter und rausholen und wie war der Werdegang?
Das war unser Wunsch von Anfang an, dass die Frauen, die in der Zwangsprostitution sind, dass es für die einen Weg nach draußen gibt. Und noch relativ am Anfang unserer Arbeit sind wir dann einer Frau begegnet über jemanden, den ich privat kannte, die uns den Tipp gegeben hat, zu der wir dann Kontakt bekommen hatten, zu einer jungen Frau, die auch unter Zwang eben sich prostituieren musste. Und dann haben wir versucht, diese Frau zu vermitteln in ein Schutzhaus deutschlandweit. Weil das Ziel ist, die Frauen weit weg davon zu holen, wo die gearbeitet haben, damit die nicht mehr unter Kontrolle des lokalen Milieus sind, nicht mehr unter dem Zuhälter, sondern dass sie raus sind, dass die überhaupt eine Chance haben, ein neues Leben anzufangen, am besten hunderte Kilometer weit weg, je nachdem, wie die Situation vor Ort ist. Und wir hatten damals die Situation, dass die Schutzhäuser in Deutschland voll waren. Und, wir haben keinen Platz für diese Frau bekommen. Es gibt auch nicht so viele. Und wir haben keinen Platz für die Frau bekommen und haben gedacht, das kann nicht wahr sein. Wenn du tatsächlich eine Frau rausholst aus dem Milieu und du weißt, die arbeitet unter Zwang und die ist massiven Misshandlungen ausgesetzt gewesen in der Vergangenheit, was sollen wir mit der Frau machen, wenn wir die nicht vermitteln können? Und das war dann einer der Schritte, wo wir gesagt haben und gedacht haben auch, das wollen wir nie wieder haben. Wir wünschen uns, dass es genug Plätze gibt für alle Frauen, die das rausschaffen aus der Zwangsprostitution. Nicht nur einfach irgendwo eine Wohnung oder sonst irgendwas und zu sehen, wie sie irgendwie zurechtkommen, sondern dass sie einen Ort haben, wo sie ankommen dürfen, wo man sich auskennt auch in gewissem Maße mit dem Thema Zwangsprostitution und Menschenhandel, weiß, welche Art von Traumatisierung bei den Frauen vorliegt, wie man auch mit den Frauen umgehen kann, was man vielleicht beachten muss und dass die einen sicheren Ort haben. Weil das, was die dann starten, ist ein riesen Heilungsprozess. Der braucht Zeit, der braucht einen sicheren Ort, der braucht einen heilen Rahmen und so weiter und so fort. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wünschen uns das irgendwann, dass wir auch so einen Ort haben dürfen. Und dann ging das, wie so vieles in der Arbeit, einfach so schnell aufeinander, dass wir Anfang diesen Jahres, also im Januar, eine Wohnung gemietet haben und im Februar, also haben die renoviert im Januar und haben die im Februar eröffnet mit der ersten Frau, die kurz davor ausgestiegen war, die dann direkt mit eingezogen ist.
Wir reden jetzt von 2019.
Genau, von diesem Jahr. Genau. Und seit Februar diesen Jahres gibt es diese Wohnung, wo Frauen hinkommen können, die in der Zwangsprostitution waren.
Wie groß ist die Wohnung?
140 Quadratmeter.
Jetzt ist es ja so, das hört sich jetzt alles sehr sachlich an. Ich sage es mal im Gesetzesjargon, eine Gefahr für Leib und Leben darstellt. Und zwar nicht nur für die Prostituierte, sondern auch für die, die helfen wollen.
Ja.
Ist es euch bewusst?
Ja.
War mir klar?
Ja. Wäre auch komisch, wenn nicht.
Ja, war mir klar. Denn sobald der Zuhälter spitz kriegt, was Sache ist, da geht ihm ja sein Geld flöten.
Genau.
Wie geht ihr mit der Situation um?
Also Ziel ist ja einerseits,
dass muss wir ja, Entschuldigung, halt versuchen, noch vielleicht einen Ansatz.
Ja, ja.
Es ist ja so, dass ihr auch einen gewissen Ruf dann habt jetzt. Ihr seid ja geschäftsschädigend, aus seiner Sicht. Das heißt, wenn ihr kommt, kann es ja durchaus sein, dass er sagt, Freunde, wenn ihr, ihr wisst, was bei euch passiert. Ist das schon mal, hast du schon Gewalt angedroht bekommen? Oder einer deiner Mitarbeiterinnen?
Im Streetwork nicht, also in der aufsuchenden Arbeit. Wir haben schon Droh-E-Mails bekommen, wenn Frauen bei uns waren.
Ihr habt endlich einen Kontakt zu einer Frau, die teilt es euch mit und ihr bietet ihr das an.
Genau.
Was sagt ihr dann?
Oft ist es erst ein Nein. Weil wir sind die Nächsten, die eine bessere Zukunft versprechen. Und das haben sie schon mal erlebt. Und das ist dann passiert. Ne?
Klar.
Genau. Und dann muss man, das hat auch was mit der Beziehung zu tun, das hat was auch mit Überzeugungskraft zu tun und das hat auch was damit zu tun, dass wir denen erzählen können, was es eigentlich gibt. Was es für Schutzeinrichtungen gibt, wo die sind in Deutschland, wer da arbeitet und so weiter. Also was heißt, wer da arbeitet, aber dass wir die persönlich kennen, die da auch arbeiten. Dass wir die jetzt nicht irgendwo hin vermitteln, wo wir selber niemanden kennen und nicht wissen, wie es läuft. Und manchen Frauen muss man das einmal anbieten und manchen Frauen bietet man das 50 Mal an und entscheiden sich womöglich dann immer noch nicht dafür. Und die Not ist einfach auch dann, also diese Situation, in der sie sind, ist eigentlich so schlimm, aber es hört sich komisch an, aber sie wissen eigentlich jeden Tag, was sie erwartet.
Klar.
Wenn sie aber aussteigen, wissen sie das nicht mehr. Da kommt jemand und verspricht neue Zukunft, gucken, was ist möglich, Schulabschluss, Ausbildung, Job, Rückkehr ins Heimatland, wie auch immer. Ne? Aber man weiß überhaupt gar nicht, was der nächste Tag bringt, was die nächste Woche bringt und was der nächste Monat bringt. Und das ist ein Riesenschritt für die Frau. Und das kostet die ganz, ganz viel Mut, dass die das überhaupt machen. Weil das ist für die eine Riesenhürde. Aber zum Glück gibt es Frauen, die einfach so mutig sind und das tatsächlich machen. Ne? Und rauskommen.
Und es ist ja auch eine Riesenarbeit. Die hat, auf die wartet ja richtig viel Arbeit. Ja. Die Arbeit an sich selbst. Mhm. Und die ganze, der Umgang mit ihrer Schuld.
Ja.
Da kann man halt nur sagen, wir haben eine Wohnung, komm
Nein,
mal.
Das reicht nicht. Mhm.
Habt ihr auch schon jemanden richtig rausbekommen?
Mhm. Das ist das Schönste.
Das ist das Größte, oder?
Mhm. Mhm. Wenn Frauen auch einfach ankommen und wissen, sie sind jetzt sicher, weißt du? Und sie dürfen jetzt einfach neu anfangen. Und das dauert eine ganze Weile, bis das tatsächlich ins Bewusstsein vordringt. Aber wenn wir hatten eine Frau, die ist zu uns gekommen, die konnte davor monatelang überhaupt nicht mehr schlafen. Und wir haben die nachts geholt, abgeholt, von einem anderen Ort haben wir sie übernommen. Wir haben die nachts abgeholt und wir sind mit ihr, also unsere Mitarbeiterin und ich, wir sind mit ihr dann mitten in der Nacht bei uns in der Wohnung angekommen und haben uns in ihr neues Zimmer mit ihr gesetzt, weil wir noch nach Sachen gucken sollten. Und sie saß auf ihrem Bett, auf ihrem neuen Bett, und wir beide saßen auf dem Boden und wir haben noch gesprochen und sie ist eingeschlafen auf dem Bett. Und wir haben uns angeguckt und das war so schön, einfach weil sie ist nur eingeschlafen, weil sie einen sicheren Ort hatte, wo sie überhaupt schlafen konnte, vor lauter Erschöpfung. Und die hat monatelang davor nicht geschlafen. Die hat auch davor überhaupt nicht in einem Bett geschlafen, sondern die hat höchstens auf dem Boden geschlafen, weil das Bett immer mit der Arbeit assoziiert war.
Klar,
logisch. Und dann ist sie da reingekommen und ist eingeschlafen auf dem Bett. Und wir sind noch bestimmt eine halbe Stunde sitzen geblieben und haben das einfach angeschaut, weil es so schön war. Und dann fängt der Prozess an und dann kommt ganz viel hoch. Und dann kommen die Erinnerungen hoch, dann kommt das hoch, was verarbeitet werden muss. Dann wird überhaupt mal auch manchmal erst bewusst, was denn alles passiert ist.
Hm.
Und dann beginnt ein ganz neuer Abschnitt. Und es ist nur nicht nur dieser äußere Ausstieg, dass die überhaupt in ein anderes Umfeld kommen, sondern dieser ganze innere Ausstieg mit diesem ganzen, was sie erlebt haben, mit all dem, wie sie auch emotional da womöglich gebunden waren, wie sie aber auch mit Missbrauch gebunden waren und so weiter. Das ist ein Riesenprozess, bis sie dann nachher wirklich da raus sind. Aber es ist so schön, wenn sie es wagen und wenn sie einfach damit anfangen.
Das Schreckliche, oder was ich mir schrecklich vorstelle, ist ja, wenn wieder Frauen zurückgehen.
Ja.
Habt ihr das auch schon gehört?
Ja. Das ist auch schlimm.
Da bricht doch eine Welt zusammen, ja, oder?
Das ist aber dann auch so, also natürlich, das ist ein riesen, ein Verlust dann einfach, ne? Weil, nicht weil wir irgendwie Arbeit umsonst gemacht haben, darum geht's nicht. Aber, dass diese Frau, die eigentlich eine Chance gehabt hätte, dass das Milieu aber noch so einen Einfluss auf sie hat und dass das so eine Gebundenheit immer noch ist, die sie auch dahin hat. Weil auch oft suchen, die Zuhälter, die Hintermänner, wie auch immer, versuchen wieder Kontakt aufzubauen. Obwohl die Frauen bei uns erstmal keine sozialen Medien haben, das Handy am Anfang nicht haben und so weiter und so fort. Aber versuchen doch gehäuft wieder Kontakt aufzubauen. Und dann kommen Versprechungen oder dann kommen Drohungen und dann kommt Druck. Und dieser Druck auf dieser Frau ist einfach so groß und diese Gesamtsituation ist so heftig für die Frau, dass es dann womöglich irgendwann zu der Entscheidung kommt, dass sie tatsächlich wieder zurückgeht. Und das ist eine Katastrophe.
Die wird doch verprügelt und misshandelt bis zum, oder zerbrochen wieder.
Ja.
Und du zerbrichst mit Schlägen und Worten, ja, klar.
Ja, das können wir nicht nachvollziehen, aber das sind
Nein.
Gründe, die aufgrund von der Vergangenheit, aufgrund der Traumatisierung, aufgrund dieser psychischen Belastung, wo die durchgegangen sind und die psychischen Folgeschäden, die sie tragen, einfach nur.
Kannst du ja auch nicht sagen, stell dir nicht so an, jetzt komm mit.
Genau.
Das sind ja Millimeterschritte.
Genau. Und es bringt auch nichts, wenn wir sagen, komm mit und mach das, sondern sie muss das entscheiden. Weil ansonsten, wenn es schwierig wird, ne, wenn du das nicht selber entschieden hast, dass du etwas machen willst, dann ziehst du es halt auch nicht durch. Ne?
Sprecht ihr mit denen auch über den Glauben, über Jesus?
Ja.
Wie reagieren die da drauf?
Viele von denen haben irgendwo orthodoxe Hintergründe, ne? Zum Teil katholische Hintergründe und so weiter. Die haben also mit dem Glauben schon mal irgendwie was zu tun gehabt. Ne? Die haben meistens eine Oma oder einen Opa irgendwie gehabt, der gläubig war. Also die kennen das so ein bisschen. Ist aber für die ganz oft auch mit Regeln, mit einem strengen Gott, mit einem Richter verbunden, mit dass man sich an alles halten muss und so weiter und so fort. Und das ist aber Das, was sie bei uns kennenlernen, ist, dass es einen Gott gibt, der sie sieht, der sie liebt, der ein Herz für sie hat und der eine bessere Zukunft für sie hat. Und dann sind sie ganz erstaunt manchmal, weil das ist ja irgendwas ganz Neues, das haben sie nie erlebt. Und darüber sprechen wir einfach. Wir sprechen darüber, wie wir Gott sehen, dass er ein Gott ist, der Beziehung haben möchte.
Hm. Betet ihr auch mit ihnen?
Ja. Interessanterweise fragen die Frauen noch oft danach. Und das ist, was auch interessant ist, ist, wenn die Frauen haben ja andere Namen, wenn sie arbeiten, als wenn sie als ihre echten Namen. Ne? Ja. Und manchmal, wir haben das schon erlebt, ganz am Anfang, haben wir für die Frauen beten wollen und haben nach dem Namen nochmal gefragt. Und dann verraten sie ihren echten Namen, weil sie wollen ja nicht, dass für den Arbeitsnamen gebetet wird, sondern sie wollen, dass für sie als ihre eigentliche Person gebetet wird. Genau. Mhm. Und das ist ganz interessant, weil das haben sie dann irgendwie für sich auf dem Schirm, dass dann irgendwie, sie möchten, dass wirklich für sich persönlich gebetet wird. Ne? Mhm. Und dann machen wir das. Und wir machen das, die Frauen können einfach danach fragen, wir machen das nicht zwangsweise oder mit Druck, weil sie sollen sich dafür entscheiden können, wenn sie das möchten. Wir bieten das an und dann dürfen sie frei sein, ob sie das haben möchten oder nicht. Ne? Genauso wie den Glauben. Wir vermitteln ihnen einfach das, wie wir Jesus erlebt haben, wie wir Gott sehen, wie er mit uns ist, wie wir mit ihm leben und was sie dann im Endeffekt daraus machen, das ist ihre freie Entscheidung. Aber wir glauben, dass wenn sie den Weg zusammen, diesen ganzen Weg des Ausstiegs mit Gott zusammen machen, dass dann eine ganz große Heilung überhaupt passieren kann. Weil ihre ganze Identität ist vollkommen zerschmettert. Und wer gibt ihnen überhaupt eine neue Identität?
Hättest du gedacht, dass das solche Ausmaße annimmt?
Nein, niemals.
Und habt ihr entsprechendes Fachpersonal, wenn es jetzt um Identität geht oder um, gut, du bist Ärztin, der medizinische Bereich ist auch wichtig, aber wahrscheinlich ist das nur die Spitze des Eisbergs und alles andere ist unsichtbar, verborgen, das Leid und der Druck. Könnt ihr auf Fachpersonal zurückgreifen?
Ja. Können wir. Wir haben erstens eine Seelsorgerin bei uns im Team und wir haben eine Traumatherapeutin an der Hand, die uns als Team auch schult. Mhm. Weil, also ach, das wir haben.
Auch noch.
Genau, nicht nur die Frauen, sondern auch uns. Ne?
Was ihr hört und was ihr seht und mitkriegt.
Und wie wir im Umgang mit den Frauen überhaupt sein können, ne? Und was gut für die ist. Ne? Und wie wir mit Akutsituationen reagieren und in Akutsituationen reagieren und lauter solche Sachen. Ne? Aber oft sind die Frauen noch nicht so weit, dass sie tatsächlich sagen, okay, ich will das aufarbeiten und ich möchte eine Therapie machen. Mhm. Sondern viel ist eine Familie sein, ist ein Zuhause haben und ist dann Schritt für Schritt anfangen aufzuräumen und aufzuarbeiten. Aber es ist oft nicht am Anfang direkt mit Therapie und Traumatherapie verbunden. Mhm. Das dauert, wenn das überhaupt irgendwann kommt. Ne? Mhm. Und deshalb ist es so eine Begleitung, die wir einfach dann bieten können in der Zeit, wo sie das noch nicht machen wollen. Ne? Und gehen mit ihr halt durch diese Zeit und durch das, was hochkommt und weinen mit ihnen und lachen mit ihnen und feiern Erfolge mit ihnen und trauern über Niederschläge und so weiter und so fort und gucken einfach, dass wir den Weg gemeinsam irgendwie mit ihnen schaffen. Ne?
Das klingt nach Fulltime-Job.
Das ist Fulltime-Job. Das ist auch immer jemand von uns in der Wohnung. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Damit jemand da ist einfach. Mhm. Ne? Und das ist wichtig, dass jemand da ist, weil die Panikattacken können tagsüber kommen, aber die können auch nachts kommen. Und die Albträume kommen nachts, meistens.
Dann habt ihr ja wie so einen Schichtplan, oder?
Genau.
Von daher, danke für Batterie. Wir machen trotzdem weiter. Der erste steigt aus, egal. Habt ihr erlebt, dass Leute anfangen oder dass Frauen anfangen, auch Gott zu vertrauen?
Ja. Ja. Das. Ganz zaghaft und ganz langsam, ne? Mit vielen Fragen auch verbunden. Voll verständlich, ne?
Klar.
Weil diese ganzen Fragen nach Leid, nach Vergangenheit, nach wie sieht die Zukunft aus, nach wer ist Gott eigentlich, ne? Hm. Das ist ein Riesending, ne? Das Interessante ist, wir mussten damals eine Frau mal weitervermitteln. Es gibt verschiedene Gründe, warum sie dann in ein anderes Schutzhaus womöglich auch möchten. Und diese Frau hat damals gebetet, dass Gott ihr doch, wenn sie da richtig sein sollte, ein blaues Zimmer schenken soll.
Ein blaues Zimmer.
Ein blaues Zimmer, weil blau war ihre Lieblingsfarbe und sie durfte bei uns auch eine Wand blau haben. Und dann ist sie da hingekommen in ein anderes Schutzhaus und hat die Zimmertür aufgemacht und das Zimmer war blau. Und das ist ja eigentlich nicht so die Frauenfarbe.
Eigentlich nicht.
Ne? Aber das war für sie voll die Bestätigung. Ne? Dass es dann nachher nochmal schwieriger geworden ist, was anderes. Ne? Aber dieses überhaupt auch so kindlich zu beten irgendwie oder so, wo wir denken, Manchmal denken wir einfach nicht an solche Dinge. Und das ist so schön, ne? Aha. So Kleinigkeiten, wo sie dann betet. Also was heißt Kleinigkeiten, ne? Aber ja. So Alltagsdinge, für die man betet, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, ne? Und das ist so schön, ne? Und dann beten sie dafür und dann passieren die Sachen und sie, wirklich?
Gibt es nicht.
Ja, das ging aber jetzt schnell, ne? Und das ist so cool.
Ich dachte auch, so bevor du kamst, dachte ich, das passiert ja sehr schnell, dass man eigentlich nur noch in diesen Themen denkt. Ne? Ja. Also dann ist alles Zwangsposition oder dann ist alles irgendwie
alle Männer
schlecht.
Sind potenzielle Freier.
Alle Männer sind potenzielle Freier und alle Frauen sind dann, die wollen nur das eine und diese Gefahr besteht ja.
Ja. Aber man muss die Gedanken dann irgendwann erkennen, ne? Und sagen, dass das nicht die Wahrheit ist. Ne? Weil auch nicht jeder Mann hat ein Problem mit irgendeiner Art von Pornografie, Prostitution
definitiv
und so weiter
nicht.
Und so fort. Mhm. Und auch, obwohl Prostitution ein Riesengeschäft ist in unserem Land, ich kann nicht alle über einen Kamm scheren. Ne? Und das will ich auch nicht. Und da muss man wirklich aufpassen. Was macht die ganze Arbeit mit dem eigenen Männerbild? Mhm. Ne, das ist natürlich auch eine Frage. Ne? Und
dass man nicht einfach genau das meinte ich.
Genau. Dass man nicht einfach auch einfach so grundsauer wird auf alle Männer, die auch eine Prostituierte womöglich aufsuchen, sondern dass man halt versuchen muss, nicht alles über einen Kamm zu scheren. Ne?
Dann hat ja seinerzeit, als dein Herz zu schlagen beging anfing, beim Vorbeifahren an den Autos, Gott ganz schön was gemacht in der Zeit, oder? Mhm. Wie würdest du deine Beziehung zu Gott beschreiben?
Also schon damals, also vor knapp 3 Jahren oder so, war es so, dass ich wirklich verliebt war, ne? Also das bin ich immer noch, aber auch damals schon, dass ich wirklich, ich habe Gott einfach sehr, sehr geliebt und lieb ihn halt immer noch. Und das ist so für mich so, oh Herr, das, was du willst, das will ich machen, ne? Mhm. Und das ist so geblieben. Und das ist so das, was auch daraus entstanden ist, ne? Weil im Endeffekt hätte ich mir die Arbeit nicht selber ausgesucht. Ne? Ich habe eine Woche lang geheult, dass ich mit aufhören musste mit der Frauenarbeit, weil beides nicht ging. Ne?
Mit der Frauenarbeit, die du
genau,
zuvor
die
gemacht
vorher,
hast.
Ja. Genau, die ich vorher gemacht habe. Ne? Aber einfach zu wissen, dass Gott einen da in dieser Arbeit haben will und dass er diese ganzen Türen einfach weit aufgerissen hat innerhalb von dem ersten halben Jahr. Wir haben so viele verschiedene Dinge erlebt, wo Gott Kontakte geschickt hat, wo er Finanzen geschickt hat, wo alles Mögliche. Ne? Mhm. Und das ging so bum, 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 eine Tür nach der anderen ging irgendwie auf. Ne? Und wir standen da staunend und haben gedacht, meine Güte. Ne? Und das hat uns im Glauben bestärkt, dass...
Auch euch als Team.
Voll, ja. Im Glauben bestärkt, weil wir diese Hoffnung haben für diese Frauen, aber eigentlich, das ist Gottes Herzschlag. Weil je mehr wir in die Arbeit reinkommen, sehen, wie sehr Gott diese Frauen liebt. Die hat er schon immer geliebt. Gerade auch diese Menschen, die am Rand der Gesellschaft sind, die ungesehen sind, die misshandelt sind, die geschlagen sind, die keine Stimme haben. Und wenn wir sehen, was Gott eigentlich mit diesen Frauen vorhat und wie er ihnen begegnet und wie schön das ist, ne, dann sehen wir diese ganzen Wunder, die er tut, auch mit unserer finanziellen Versorgung. Wir laufen rein spendenbasiert, das ist ein Wunder, dass das überhaupt so läuft, wie es läuft. Ne? Und das macht auch was mit uns und mit unserer Gottesbeziehung und mit dem Vertrauen, dass es tiefer wird in den Gott, den wir haben und dass wir da einfach Schritt für Schritt weitergehen dürfen. Und das ist echt ein Wagnis und wir haben zwischendurch auch manchmal schlottern uns die Knie. Und aber wieder zurückzugehen und zu sagen, okay, du bist aber mein Gott und du bist der vertrauenswürdig ist. Das ist schön, wenn diese Herzen berührt werden für diese Frauen. Und dass wir anders auf diese Frauen gucken, weil wir ein anderes Hintergrundwissen haben. Mhm. Und dass das was ändert in der Gesellschaft auch. Das wünsche ich mir, dass Leute wie ich einfach, die damals gedacht haben, freiwillige Prostitution, ne? Dass uns die Augen aufgehen und wir verstehen, was wirklich dahinter sieht. Und das hat mich am Anfang so schockiert, dass ich dachte, das ist so krass, das glaube ich nicht. Weil als ich das erste Mal gehört habe, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Es kann nicht sein, dass Frauen in der Prostitution so behandelt werden. Es gibt den übelsten Missbrauch in der Prostitution. Es gibt Folter, es gibt Drogen, es gibt, was mit den Frauen gemacht hat, ist, das kannst du nicht in Worte fassen. Und dann habe ich gesagt, das ist zu heftig, das verstehe ich nicht. Wenn man aber jetzt je mehr und je länger man in der Arbeit ist, hört man genau diese Geschichten, wo man am Anfang gedacht hat, das ist zu krass, das kann nicht sein. Ne? Und dann ändert sich das ganze Bild und ich wünsche mir, dass die Gesellschaft das anhört einfach, was diese Frauen auch zu sagen haben und dass die angehört werden, die mit diesen Frauen zusammenarbeiten, damit das Bild sich endlich ändert. Weil das sind keine Frauen, die das einfach aus Jux und Dollerei und aus Freude und aus selbstgewähltem Beruf machen, sondern das ist wirklich was anderes. Ne? Und das ist mein Wunsch, dass das durch die Gesellschaft rast. Und dass wir uns als Gesellschaft in Deutschland einfach, dass wir uns erheben und sagen, das wollen wir nicht in unserem Land. Wir wollen keinen Menschenhandel bei uns. Na, das geht nicht. Freiheit ist für uns eines der höchsten Güter überhaupt. Diese Frauen haben auch ein Recht auf Freiheit.
Vorletzte Frage. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Und wenn ja, welches?
Die Bibel. Das ist, glaube ich, mit eins der einzigen Bücher, die ich mehr als einmal gelesen habe. Ich bin kein Typ, der Bücher zweimal liest. Das ist mir zu langweilig normalerweise.
Letzte Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, auf ein Plakat deinen Slogan aufzuschreiben, ein Plakat, wo ganz viele Leute vorbeifahren.
Ja.
Was würdest du drauf schreiben auf das Plakat?
Wahrscheinlich sowas wie: Für jede Frau gibt es tatsächlich einen Weg in die Freiheit. Und das irgendwie verknüpfen mit Thema Zwangsprostitution. Das ist mir so ein Herzensanliegen, dass sie frei werden.
Danke fürs Zuschauen und zum dritten Mal jetzt teil den Beitrag bitte. Oder nimm den Abschnitt und sag hier, wo es darum geht, wie die nach jungen Mädels sich umschauen, wie die unterwegs sind, wie die drauf sind. Teil das bitte. Und nächste Woche gibt es einen neuen Beitrag. Danke fürs Zuschauen und werdet super Frauen.